Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 58. Die nicht zählt zwischen den Jahren.
Unsere kleine Weihnachtsausgabe. Ja, es ist eine schöne, entspannte Zeit. Wir sitzen hier beide auch. Ich habe einen Kaffee vor mir. Die Weihnachtsfeiertage sind langsam rum. Und wir haben uns gedacht, wir runden das jetzt mit dieser Folge ab und kehren dann, glaube ich, in der zweiten Januarwoche wieder zurück, oder? Eine kleine Silvesterpause machen wir.
Ganz genau. Ich bin nächste Woche noch mit der Familie im Urlaub unterwegs und wir dachten, damit die Lücke nicht zu groß wird, machen wir ganz regulär diese Woche eine kurze Folge. Naturgemäß ist natürlich jetzt auch nicht ganz so viel passiert. Auch die anderen sind im Weihnachtsurlaub. Ein paar Nachrichten gab es aber dennoch.
Wir starten mit einer kleinen Korrektur. In der letzten Folge haben wir beim Thema Trilogeinigung bei der Gebäudeeffizienzrichtlinie eine kleine Unschärfe drinnen. Wir haben davon gesprochen, dass die Sanierungspflicht bei den Wohngebäuden nicht kommen wird. Und das ist auch richtig. Bei den Nicht-Wohngebäuden ist es allerdings anders. Also dort werden Mitgliedstaaten wahrscheinlich die Maßnahme der Sanierungspflicht nutzen müssen, weil sich die Vertreter des Rates und die Vertreter des Parlaments darauf geeinigt haben, feste Quoten einzuführen, um diese Mindeststandards dann zu erfüllen. Genau, also ich zitiere, die Mitgliedstaaten müssen bis 2030 die 16% der Nicht-Wohngebäude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz und bis 2033 die schlechtesten 26% durch Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz sanieren. Also da sagen sie direkt, sie müssen sanieren. Das als kleine Ergänzung zu letzter Folge.
Genau, neben dieser Hausmitteilung der kleinen Korrektur der letzten Folge, ja, vielleicht auch noch, ist ja eine Weihnachtsfolge. Wenn euch dieses Jahr unser Podcast gut gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung, dann werden wir auch besser gefunden. Aber jetzt steigen wir ganz klassisch ein, und zwar mit dem Blick auf die Preise. Hier aufgrund der Feiertage der letzte Stand vom 22.12. und da kann man sagen, Strom ist weiterhin relativ günstig für nächstes Jahr bei 93 Euro pro Megawattstunde. Letztes Mal lagen wir noch bei 90 Euro pro Megawattstunde, aber das war ein starker Drop nach unten. Das kann man sagen, das hat sich etwa gehalten. Auch Gas ist weiterhin ziemlich genau gleich teuer für nächstes Jahr. Eine Base-Lieferung bei 36 Euro pro Megawattstunde. Und beim CO2-Preis ging es wieder deutlich nach oben. Der war ja letztes Mal so ein bisschen abgerutscht nach unten auf 71 Euro pro Tonne. Da liegen wir jetzt bei 79 Euro pro Tonne.
Okay, dann haben wir eine Nachricht dabei, die etwas zurückblickt auf das Jahr 2023. Wie ist es gelaufen im Sinne der Energiewende? Der BDW hat ausgerechnet, wie viel der produzierten Energie tatsächlich aus erneuerbaren Energien stammte.
Genau, da muss man mal schauen, bei diesen Kennzahlen 50%, nicht 50%, auf was man genau schaut, ist es der Anteil des Bruttostromverbrauchs oder der entsprechenden Erzeugung, also das Maß, worauf sich die EU und auch sozusagen die Mitgliedsländer geeinigt haben, um hier so einen Benchmark zu generieren, ist immer der Bezug auf den Verbrauch. Und da ist sozusagen die gute Nachricht, dass der BDW eben gemeinsam mit dem ZSW ausgerechnet haben, dass hier wir dieses Jahr über die 50% kommen. Ausgerechnet in dem Sinne, es ist auch eine teilweise Hochrechnung, 14.12. wurde das veröffentlicht, sind nicht mehr so viele letzte Tage im Jahr und deswegen müsste es schon relativ gut belastbar sein. Und da landen wir jetzt tatsächlich eben bei 52% in Bezug auf den Verbrauch. Bezogen auf die Stromerzeugung ist ja auch interessant, liegen wir sogar einen Ticken höher bei 53%. Da waren wir letztes Jahr deutlich niedriger bei 44%. Was sind jetzt hier noch Faktoren, die damit reinspielen? Einerseits natürlich ist der Stromverbrauch insgesamt zurückgegangen und ja, weiterhin wirken die tendenziell hohen Strompreise, also insgesamt ist der Stromverbrauch zurückgegangen. Und dieses Jahr wurde ja auch deutlich mehr importiert als die Jahre davor. Die Jahre davor war Deutschland ja doch tendenziell ein starker Exporteur. Und das war ja auch dieses Jahr stark in den Medien, so dass sich hier diese Kennzahl in Bezug auf die Stromerzeugung eben sehr stark erhöht hat, von 44% auf 53%.
Ja, das sind Erfolgsnachrichten von der Front. Den größten Beitrag hatte übrigens Wind Onshore mit 113 Terawattstunden und die Stromerzeugung aus der Photovoltaik mit 62 Terawattstunden.
Genau, und diese Anteile sollen ja deutlich erhöht werden und dafür braucht man ein funktionierendes Strommarktdesign. Hatten wir ja auch dieses Jahr häufig in den Folgen und auch jetzt nochmal unser Nachgehakt mit Leon Hirt zu dem Thema. Und genau, in der Folge hat ja Leon auch gesagt, dass er Gutachter der Plattform Klimaneutrales Stromsystem ist. Und da hat jetzt am 11.12. die letzte Plenumssitzung stattgefunden. Das heißt, die inhaltliche Arbeit ist abgeschlossen. Bislang gab es ja schon mal einen Zwischenbericht. Auf den Endbericht warten wir jetzt alle gespannt.
Das ist der Stand bei der deutschen Strommarktreform. Auf europäischer Ebene gab es vorletzte Woche einen Durchbruch. Unterhändler des Europäischen Parlaments und des Ministerrats haben sich auf die Reform geeinigt. Im europäischen Sprech spricht man hier von EMD, also Electricity Market Design. Und ja, also wir werden jetzt hier neue europäische Rahmenbedingungen beim Thema Strommarktdesign haben.
Genau, was heißt das konkret? Es wird eine Novellierung der Elektrizitätsrichtlinie und der Elektrizitätsverordnung kommen. Die beiden sind jeweils aus dem Jahr 2019, also jetzt auch noch nicht ganz so alt. Dort werden die Änderungen letztendlich dann reingeschrieben und sind dann auch die Grundlage, hier entsprechend im nationalen Recht dann die Umsetzung zu finden. Und hier vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte. Grundsätzlich sollen eben diese CFDs, die Contracts for Difference, gestärkt werden, insbesondere bei der Erzeugung und auf der Nachfrageseite auch das Thema Direktlieferverträge, also PPAs. Und das sind sozusagen diese langfristigen Möglichkeiten, Investitionen abzusichern und auch Preissicherheit herzustellen. Im kurzfristigen Bereich sollen insbesondere Speicher und Flexibilität, also Demand-Side-Management, Demand-Response, mehr Bedeutung bekommen. Da werde ich nochmal ein bisschen tiefer reinlesen müssen, weil das finde ich ganz spannend, wie das dann konkret umgesetzt werden soll und was das dann auch wirklich für Strommarktdesign bedeutet. Und ja, wichtiges Thema, Kraftwerksreserve, auch in Deutschland hier, Kapazitätsmechanismen sollen ein strukturelles Element des Strommarktes werden. Und da ist es auch so, dass dieser Grenzwert für Kapazitätskraftwerke von 550 Gramm pro kWh, damit sollte eben gesichert werden, dass nicht irgendwie Kohlekraftwerke dort reinkommen, sondern eben vor allen Dingen Gaskraftwerke, gilt jetzt eben ab 2025. Und beim Thema CFDs, großer Streitpunkt war ja noch Kernkraftwerke, genau, also das soll auch Anwendung finden dürfen für Kernkraftwerke, solange sie eben neue Kernkraftwerke dann sind.
Hier der Link nochmal zur PKNS-Thema Kraftwerkstrategie. Das war ja hier auf Deutschland-Ebene eigentlich schon angekündigt für Anfang des Jahres, dass sich hier was tut. Gab es da jetzt eigentlich Neuigkeiten?
Nee, nicht wirklich Neuigkeiten. Ich glaube, nur eine Verschärfung der ja eigentlich schon kritischen Situation. Die Zeit läuft uns davon und hier war ja auch der Plan, das aus dem Klimatransformationsfonds zu finanzieren, diese Auktion. Und genau, das Geld ist jetzt momentan nicht vorhanden. Deswegen verlieren wir jetzt wahrscheinlich wieder weiter wichtige Zeit. Und es stellt sich immer mehr die Frage, dann, ob wir es dann auch schaffen, 2030 einen Kohleausstieg zu vollziehen und gleichzeitig eben hier Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, weil das funktioniert nur, wenn ausreichend neue Gaskraftwerke dann installiert worden sind.
Okay. Ja gut, Neueinnahmen kommen ja auch in den KTF beispielsweise durch jetzt andere Dinge wie den CBAM ab 2026 oder auch hier wieder bei der europäischen Strommarktreform die CFDs. Das ist ja so ein bisschen die Weiterentwicklung der Übergewinnabschöpfung, dass wenn hier Preise über einem bestimmten Wert erwirtschaftet werden, dass dann diese Einnahmen an den Staat zurückgezahlt werden müssen.
Da gab es jetzt eben auch bei der Einigung zur Strommarktreform die Aussage, dass die Länder selbst entscheiden können, wie die potenziellen Einnahmen aus diesen CFDs eben bei besonders hohen Preisen dann verwendet werden können, ob damit dann beispielsweise Verbraucher entlastet werden oder andere Maßnahmen ergriffen werden. Aber das darf dann wohl jedes Mitgliedsland selbst entscheiden, wie diese Gelder dann verwendet werden.
In Deutschland ist es ja so, dass all diese Einnahmen, die durch CO2-Besteuerung bzw. Bepreisung reinkommen in den KTF fließen. Und in der Haushaltseinigung hat man verkündet, dass man den CO2-Preis, das ist der nationale Preis, jetzt anheben wird von dieses Jahr 2023 30 Euro auf 45 Euro ab dem 01.01.2024. Und das wurde jetzt vom Bundestag auch beschlossen. Das bedeutet, dass die Energiekosten im Bereich Gebäude und Verkehr steigen werden. Konkret heißt es, dass Heizen kann teurer werden, je nachdem mit welchem Kraftstoff man seine Heizung betreibt. Und das Tanken und hier sprechende Medien und Vergleichsportale von circa 4 bis 4,7 Cent pro Liter. Was vielleicht nicht alle auf dem Schirm haben, ist das Thema Müllentsorgung. Das wird ab dem 01.01.2024 mit in das Regime des nationalen CO2-Preises eingebunden. Das heißt, auch Müllverbrennungsanlagen werden dann für die CO2-Emissionen, die sie haben, diesen Preis zahlen müssen. Und jetzt nochmal eine kleine Anmerkung zu dem Thema. Was ich nicht verstehe, ist, dass das eigentlich keine neue Einigung ist. Also es ist schon in Folge 48, als wir von der Einigung zum Haushaltsplan des KTF 2024 berichtet haben, wurde schon verkündet von der Regierung, dass man jetzt wieder auf den alten Pfad zurückkehren möchte, also dass man 2024 auf 45 Euro pro Tonne gehen wird. Jetzt wurde das nochmal als neue Einigung im Rahmen des Haushalts, der Haushaltseinigung verkündet. Hat mich zumindest ein bisschen verwirrt, weil man gesagt hat, dadurch hat man jetzt diese Lücke, diese Finanzierungslücke ein Stückchen weiter geschlossene. Vielleicht weiß dann ein Hörer oder eine Hörerin Bescheid, was da das Thema ist, ob das wirklich eine neue Neuigkeit war oder ob ich mich da jetzt vertan habe. Gerne Rückmeldung oder eine Mail.
Genau, und du hast ja gesagt, genau, steigt nächstes Jahr auf 45 Euro pro Tonne. Eben die Emissionen, die dem Bundesemissionshandelsgesetz jetzt dann unterliegen, also hier die, wie du sagst, nationalen Emissionen, die anderen aus den Kraftwerken werden ja dann europaweit entsprechend gehandelt. Das ist ein Regime. Und hier nochmal der Vergleich, ich habe es anfangs genannt, wir liegen aktuell beim normalen CO2-Preis in Anführungszeichen bei 79 Euro. Hier wollen wir 45 Euro dann ab nächsten Jahr pro Tonne einnehmen. Und die Idee dahinter ist ja, du hast gesagt, Beispiel Heizen, dass die fossilen Heizungen dadurch teurer werden, die Einnahmen genommen werden und zum Teil dann eben in Förderungen gesteckt werden, dass die Alternativen, die eben klimafreundlicher sind, dadurch wirtschaftlich besser werden und so die Transformation zu beschleunigen, indem einfach wirtschaftliche Anreize sind, dass fossil teurer ist und klimafreundlich günstiger wird.
Gut, dann kommen wir zu dem Nachrichtenblock Wasserstoff. Deutschland wird sich mit 350 Millionen Euro an der Auktion der European Hydrogen Bank, EHB, beteiligen. Diese Institution hat oder bietet Auktionen als Service an, Auction as a Service, und will damit Mitgliedstaaten es vereinfachen, dass sie dieses Tool zum Wasserstoffmarkthochlauf nutzen können. Also die Mitgliedstaaten haben dann weniger bürokratischen Aufwand und haben auch einen verkürzten Weg zur beihilferechtlichen Beantragung dieser Subventionen. Also einfach ein standardisierter Weg, wie man Wasserstoffmaßnahmen subventionieren kann. Das soll über die EHB laufen. Und das macht Deutschland jetzt als erstes Land. Erwähnenswert ist es, weil Deutschland eigentlich ein eigenes Werkzeug hat, der H2Global. Hier werden ja oder wurden schon erste Auktionen durchgeführt, aber ja, die Regierung setzt damit nochmal ein Zeichen, dass die europäische Ebene hier wichtig ist, dass europäische Standards wichtig sind und dass auch die kostengünstigsten Projekte europaweit zu finden sein sollen.
Andere Meldung zum Thema Wasserstoff, gab zum Beispiel einen FAZ-Artikel mit der Überschrift Großbritannien stoppt Pilotprojekte für Heizen mit Wasserstoff, zu teuer und ineffizient. Letztendlich ist das eine Nachricht, so verstehe ich es zumindest, die auf einem bestimmten Report fußt mit dem Titel Hydrogen Strategy Update to the Market, December 2023. Und dort werden im Prinzip ja der Stand vieler Projekte in Großbritannien dargestellt und ja, wurde so ein bisschen auch in den sozialen Medien hin und her diskutiert, ein bisschen als Beleg ins Feld geführt, dass eben Wasserstoff für Heizen ja keine Zukunft wirklich hat. Genau, da wurde dann aber auch an dieser Stelle von jemand darauf hingewiesen, dass gleichzeitig wohl auch eine Entscheidung pro oder in die Richtung Beimischung von 20% gefällt wurde. Also für alle, die sich stärker mit dem UK-Markt und Thema Wasserstoff auseinandersetzen, vielleicht auch eine Quelle. Wir haben mal den Report in den Shownotes verlinkt.
Wir schauen mit der letzten Nachricht zum Thema Wasserstoff nochmal nach China. Dort wurde auch eine Auktion durchgeführt. Soweit ich es verstanden habe, ging es hierum auch um Subventionen für Anlagen. Der Zuschlag wurde aber nicht über den Preis für den Wasserstoff gegeben, sondern für den Preis der Elektrolyseure. Und diese Preise hat man veröffentlicht. Und beachtlich ist hier einfach die Höhe dieser Preise. Beispielsweise liegen diese für Anlagen von 5 Megawatt zwischen einer bis 1,1 Millionen Dollar. Ja, wenn man das mit den europäischen Preisen vergleicht, ist das circa ein Fünftel. Also diese 1,1 Millionen Euro, das gilt für Alkali-Elektrolyseure. In Europa ist es circa 0,7 bis 1 Million Euro für eine Megawattstunde. Also da bekommt man fürs gleiche Geld fast das Fünffache. Vergleicht man die PEM-Elektrolyseure, sind sie in Europa circa doppelt so teuer. Der Vergleich ist natürlich etwas schwierig, weil nicht ganz ersichtlich ist, welche Komponenten jetzt bei diesen Elektrolyseuren mit dabei sind, wie man da den Scope gesetzt hat. Vielleicht ist es nicht ganz so drastisch, nichtsdestotrotz ist das hier eine bemerkenswerte Nachricht, weil der Preisverfall in China stark vorangeht.
Genau, du sagst es, solche Kostenvergleiche sind immer schwierig. Häufig sind dann gewisse Kostenkomponenten nicht dabei. Natürlich gibt es auch noch Qualitätsunterschiede etc. Muss man immer genau hinschauen. Aber grundsätzlich, wenn die Tendenz stark fallend ist, ist das natürlich positiv, weil natürlich die Investitionskosten dann auch sehr viel ausmachen, was dann am Ende der Wasserstoff kosten wird, insbesondere wenn die Elektrolyseure eben nicht so hohe Volllaststunden dann beispielsweise in Europa haben. Kommen wir zu unserem Lesetipp.
Davor machen wir noch eine Personalie der Woche, oder?
Ach ja, genau, gerne.
Ein alter Kollege von uns, der Andi Zeiselmeier, wird eine Professur antreten.
Ja, genau, also es ist die Hochschule Weinstefan Triesdorf und genau. Und er übernimmt dort die Professur für Informationssysteme und Management im Energiebereich. Uns hat es sehr gefreut und deswegen haben wir das jetzt einfach mal zur Personalie der Woche gemacht und gratulieren ihm hier an dieser Stelle.
Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zu den Lesetipps.
Genau, ein Lesetipp, den hätten wir wahrscheinlich besser sogar vor Weihnachten platzieren sollen, weil der wäre wahrscheinlich bei dem einem oder anderen Familientreffen von Vorteil gewesen und zwar ein Papier mit dem Titel Was wir heute übers Klima wissen, Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind. Herausgeber sind Deutsches Klimakonsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz, Klimainitiative. Und genau, dort werden einfach nochmal die Fakten zu bereitgestellt, schön aufbereitet auf 30 Seiten, alles rund um den Klimawandel. Und ich fand es auch schön, dass die 5 Kerninfos in 20 Worten dann zusammengefasst wurden. Also wirklich kurz und knackig. Und zwar wären das: erstens, er ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, er ist gefährlich. Viertens, die Fachleute sind sich einig. Fünftens, wir können noch etwas tun.
Ja, das hört sich sehr griffig an. Gut verständlich. Der zweite Lesetipp dient auch dem Verständnis, nämlich zum Thema CBAM. Wir haben ein Papier verlinkt, das besonders hilfreich beim Thema Wasserstoff sein wird. Es heißt Explaining the New EU Carbon Border Adjustment Mechanism und wurde vom PTX Hub verfasst. Genau, weitere Autoren sind Ecologic, das Öko-Institut und Adelphi. Das wurde dann im Auftrag der GIZ veröffentlicht.
Genau, und letzter Lesetipp. Es gibt wieder etwas zum Thema Produktion von sauberem Wasserstoff und deren Regelungen im Rahmen des Inflation Reduction Acts, also der Förderregime, die dort gelten und was dafür erfüllt werden muss. Auch hier dieses Papier in den Shownotes verlinkt.
Wunderbar. Dann haben wir heute eine sehr kurze Folge. Als Erinnerung, wenn euch unser Podcast gefällt, bewertet uns gerne. Das hilft uns sehr und freut uns vor allem. Wir möchten nochmal Danke sagen für das wunderbare Jahr, für die Treue, für all die Hörer, die hinzugekommen sind und geblieben sind. Wir freuen uns einfach, dass dieses Projekt so gut läuft. Und ja, auf ein neues Jahr.
Ganz genau. Kommt gut rüber und alle, die uns mal live treffen wollen, kommt zur eWorld. Wie gesagt, dort werden wir am letzten Tag auf der Podcast-Stage ein Redispatch live performen. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.